Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen.
Ich war überhaupt nicht auf diesen Job vorbereitet. Das war für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Aber das Kino hat mich gerufen. Die Frauen haben mich dorthin gerufen, dazu gezwungen, darin bestärkt.
Alain Delon vom Kino und den Frauen berufen. Er hat in zahlreichen Meisterwerken der Filmgeschichte mitgespielt, galt mal als schönster Mann der Welt und Romy Schneider und er gaben das Traumpaar der 60er Jahre ab. Wir erinnern an den französischen Schauspieler, der im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Was Kunst in Politikerbüros über Status und Macht erzählen, darüber spreche ich zum Abschluss unserer Fazitreihe mit dem Rücken zur Kunst mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich. Außerdem schauen wir uns an, was wir an der neuen Branitzer Baum-Universität über den Klimawandel lernen können und wir schauen uns im Potsdamer Schloss Sacro die Kunst der Generation Z an.
Ich habe Lust, nochmal zu drehen, meinen letzten Film. Ich habe ein paar Ideen dafür und mal sehen, welcher es wird, welcher mein letzter Film wird.
Einen letzten neuen Film, von dem er vor ein paar Jahren noch träumte, konnte Alain Delon nicht mehr drehen. Aber er hat in über 100 anderen mitgespielt und Filmgeschichte geschrieben. Bernd Sobolla über einen der großen Stars des französischen Kinos.
Blanc et noir, extérieur nuisant sur la Jaguar.
Als Alain Delon 1987 sein Album Comme au Cinéma veröffentlichte, war seine große Schauspielzeit schon vorbei. Doch der Erfolg blieb ihm treu. Seine Musik verkaufte sich gut und auch als Pferdezüchter, Boxpromoter oder mit dem Verkauf von Parfüms, Mode und Champagner verdiente Delon gut. Dabei stand seine Kindheit unter keinem guten Stern. Alain Delon wird 1935 nahe Paris geboren. Die Eltern trennen sich, als er 4 Jahre alt ist. Alain kommt zu Pflegeeltern, fliegt von 6 Schulen, seine Pflegeeltern sterben. Mit 14 Jahren verlässt er die Schule und arbeitet in einer Fleischerei. Mit 17 geht er zur Marine, dient 2 Jahre im Indochina-Krieg, kommt 1954 zurück, jobbt und nimmt in Paris Schauspielunterricht. Dann bekommt Alain Delon 1957 seine erste Rolle.
In meinem ersten Film, Killer lassen bitten, hatte mir der Regisseur Yves Allégret gesagt, spiele nie, sprich wie du sprichst, bewege dich wie du dich bewegst, hör zu wie du zuhörst, bitte spiele nicht. Das war mein Leben. Ich hatte keinerlei Ausbildung.
Diese Maxime verinnerlicht Delon. Ein Jahr später erhält er seine erste Hauptrolle in dem Film Christine, in dem er sich in Romy Schneider verlieben darf. Eine Liebe, die über die Dreharbeiten hinausgeht, 5 Jahre hält und bis heute die Boulevardmedien beschäftigt. Seinen Durchbruch erlebt Delon 1960 mit der Patricia Highsmith-Verfilmung Nur die Sonne war Zeuge. Darin spielt er einen Amerikaner, der für $5.000 nach Italien fährt, um den Millionärssohn Philipp zurückzuholen. Doch auf einer gemeinsamen Segeltour überlegt er, Philipp umzubringen und redet mit ihm darüber.
Selbst die $5.000 interessieren mich nicht mehr, wenn ich alles haben kann. Glaubst du, du kannst meine Unterschrift nachmachen? Nicht aus dem Handgelenk. Aber ich sagte dir schon, alles lernt sich.
Der Film von Regisseur René Clément, mit dem Delon 4 Filme dreht, wird ein großer Erfolg und für Delon beginnt eine große Zeit, die bis Mitte der 70er Jahre reicht. In dieser wird er vor allem als attraktiver, introvertierter Gangster besetzt, oft im hellen Trenchcoat. So 1967 als Profikiller in Jean-Pierre Melvilles Klassiker Der eiskalte Engel, in dem fast nicht gesprochen wird.
Je te préviens, Jeff. C'est la dernière fois.
Besonders häufig steht Delon mit Jean Gabin vor der Kamera. In Lautlos wie die Nacht, Endstation Schafott oder Der kleine Sizilianer. In letzterem spielt er einen skrupellosen Mörder, der in eine sizilianische Familie mit Ehrenkodex gerät.
Das ist der Plan der Sicherheitsvorkehrungen für die Ausstellung in der Villa Borghese in Rom. Also wenn ihr mich fragt, das ist der Coup des Jahrhunderts.
Schön, aber wir bringen keinen um.
Ah, sowas kann man im Voraus nie wissen.
In dem Erotik-Thriller Swimmingpool von Regisseur Jacques Derain bedient Dillon 1969 die Sehnsüchte des Publikums. Er regelt sich mit Romy Schneider am Pool, lässt sich verführen und verführt und hat als cooler Typ auch noch Zeit fürs Telefon, wenn es ganz heiß wird. Dillons Filme haben oft viel mit seinem eigenen Leben zu tun. So wirken die Liebesszenen mit Romy Schneider am Pool elektrisierend, weil sie nicht nur gespielt sind. In Der eiskalte Engel verabschiedet sich Dillon von seiner Filmgeliebten, die seine Frau Nathalie spielt, und es ist zugleich das Ende ihrer Ehe. Zudem hat er auch im wahren Leben Kontakte zur Mafia und steht 1969 unter Mordverdacht, als sein Leibwächter ermordet wird. Die Polizei verhört Dillon, lässt den eiskalten Engel aber wieder frei. Aufmerksamkeit erlangt er in den letzten Jahren vor allem durch politische Statements. So sympathisiert er mit Front National-Gründer Jean-Marie Le Pen und seiner Tochter Marine Le Pen, bezeichnet Homosexualität als unnatürlich und spricht sich für die Todesstrafe aus.
Je suis un contre la peine de mort parce que j'ai été éduqué comme ça.
Ich war ursprünglich gegen die Todesstrafe, da ich so erzogen worden war, lange bevor ich zum Kino kam. Man brachte mir bei, dass man Fehler wieder gut machen könne. Aber ich glaube, dass es Dinge gibt, die nicht entschuldigt werden können. Und dass es Leute gibt, die aufgrund ihrer Taten nicht am Leben bleiben sollten.
Alain Delon ist untrennbar mit der erfolgreichsten Epoche des französischen Kinos verbunden. Und auch wenn er in nachdenklichen Filmen wie Viscontis Der Leopard oder Rocco und seine Brüder überzeugen konnte, sind vor allem seine düsteren Gangstercharaktere Vorbild für unzählige Filmemacher.
Bernd Sobolla über Alain Delon, der die Welt zum Träumen gebracht hat, so schwärmte heute Frankreichs Präsident Macron. Und die französische Kulturministerin meinte, Alain Delon sei ein französisches Monument, das man für unsterblich gehalten habe. Ich bin jetzt mit der deutsch-französischen Schriftstellerin und Journalistin Pascal Hueck verbunden. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
War denn Alain Delon, so hört sich's ja zumindest an, schon sowas wie ein französisches Nationalheiligtum?
Ja, absolut. Also es gibt wenige solche Größe und die meisten sind schon gestorben. Also Belmondo ist gestorben, Jeanne Moreau ist gestorben, Brigitte Bardot lebt noch, aber Alain Delon war einer der Letzten, der noch lebte.
Und er war heute wahrscheinlich das Thema in Frankreich. Haben Sie mal in die Presse geschaut?
Ja, es ist nicht zu fassen. Also Le Monde hat Seiten und Seiten und Seiten, alle andere Zeitungen auch. France 2, das französische Fernsehen, wird heute das ganze Programm ändern und zwei Filme zeigen. Die Kinos in Frankreich ändern den Programm. Und in diesem Land, der keine Regierung hat, kein Premierminister hat, keinen Haushalt hat, es ist alles still jetzt. Es geht nur um Alain Delon. Und das ist schon, es gibt nicht viele Schauspieler oder Sänger, die sowas schaffen können. Und Alain Delon ist wahrscheinlich einer der Letzten.
Und was macht diese Größe aus? Also was bewundern die Franzosen da so an ihren großen Schauspielern und dann eben auch an ihm?
Also erstmal ist Kino in Frankreich sehr, sehr, sehr wichtig. Zweitens war er ein fantastischer Schauspieler, ein wunderschöner Mann. Also wenn man diese Fotos sieht. Und drittens hat er, also für meine Generation, aber auch für die Generation meiner Eltern, er hat uns begleitet. Ja, es ist, ob wir jetzt so ein Verwandte oder Monument ist schon das richtige Wort. Also er ist eine Inkarnation Frankreichs und eine Epoche, die jetzt zu Ende geht. Und deswegen berührt es ganz, ganz viele Leute. Wir sind alle mit ihm groß geworden.
Und hat das die Menschen auch besonders berührt, weil er ja eigentlich aus schwierigen Verhältnissen kam? Und ja, er hat ja nicht nur auch Chaos in seinem eigenen Liebesleben produziert, sondern er kam ja auch aus ganz schwierigen Familienverhältnissen. Hat ihn das so ein bisschen nahbarer gemacht?
Ich glaube, dass man das wusste. Also er kam aus sehr arme, aber das Wichtigste ist, er war nicht geliebt als Kind. Und das wusste man, ja. Aber was ihn groß gemacht und nah gemacht hat, ist, dass er war omnipräsent in der Kinolandschaft. Ja, also jedes Jahr oder jedes zweites Jahr gab es einen Film mit Alain Delon. Er sagte neulich, weil seine Kinder sich auch streiten. Also es ist ein großer Verlust für die Klatschpresse, aber nicht nur für die Klatschpresse. Eine der größten und bekannteste Journalistinnen in Frankreich hat in Le Monde einen langen Artikel über den Streit. Seine drei Kinder streiten sich. Er hat zwei Söhne und eine Tochter, offiziell. Und Alain Delon hätte gesagt, ich hätte Metzger bleiben sollen. Dann hätte ich nicht diese ganze Sorge gehabt mit meinen Kindern.
Er hat sich ja in den letzten Jahren auch politisch fragwürdig entwickelt und sich sehr auf die Seite des rechtsextremen Front National geschlagen. Er hat sich für die Todesstrafe ausgesprochen. Hat das nicht doch so ein bisschen an seinem Nimbus gekratzt?
Ja, natürlich. Also der war ein sehr guter Freund, und das hat er nicht verleugnet, von Jean-Marie Le Pen. Er hat sich dann von der Tochter von Marine Le Pen desolidarisiert, weil er sagte, das kann man, so kann man mit seinem Vater nicht umgehen, wie er das gemacht hat. Er war für die Todesstrafe, er fand, dass Homosexualität eine unnatürliche Sache ist, war gegen die Homo-Ehe. Aber er hatte auch viele Freunde in dem linken Lager, wie Jack Lang, der ehemalige Kulturminister, wie Jean-Claude Brialy, der Schauspieler, der sehr, also der schwul war und sehr öffentlich schwul. Also es ist alles sehr ambivalent in seinem Leben. Und das macht ihn auch interessant und sympathisch.
Bei uns fällt ja quasi sofort in einem Atemzug mit seinem Namen immer auch der von Romy Schneider. Ist das in Frankreich eigentlich auch so?
Ja, das ist eine Mythosliebe des französischen Kino. Also er hat gesagt, dass Romy Schneider die Liebe seines Lebens war. Die waren natürlich beide so unglaublich schön in diesem Film Das Schwimmbad, La Piscine. Und ja, die Namen sind sehr, sehr verbunden. Eine Sache für das deutsche Publikum: Er hatte scheinbar ein uneheliches Kind mit Nico, die deutsche Sängerin von Velvet Underground. Also es gibt einen jungen Mann, der jahrelang behauptet hätte, der wäre der Sohn von Alain Delon, Harry Boulanger, und die Mutter von Alain Delon hat ihn großgezogen. Und Alain Delon hat immer gesagt, du bist ein guter Typ, du bist ein Kumpel, aber du bist nicht mein Sohn. Und dieser Mann, Harry Boulanger, ist letztes Jahr gestorben in absoluter Armut, und er war drogensüchtig. Also es gibt sehr, sehr viele dunkle Schatten in diesem glänzenden Leben.
Jetzt ist ja diese Woche noch eine große Schauspielerin gestorben, Jenna Rowlands. Und ich habe mir dann abends noch mal einen meiner Lieblingsfilme von ihr angesehen. Wie ist das bei Alain Delon? Welchen Film würden Sie sich gern heute Abend angucken, um noch mal ein bisschen ihn zu würdigen?
Ich bin im Moment in Italien und ich würde sehr gern Il Gattopardo, der Gepard von Visconti. Das würde ich sehr, sehr gern. Und dann Rocco und seine Brüder. Also ich würde gern die Visconti-Filme sehen mit dem jungen Alain Delon und Visconti.
Pascal Oeck, vielen Dank für diese Würdigung des französischen Schauspielers Alain Delon, der im Alter von 88 Jahren in Paris verstorben ist. Dankeschön, alles Gute.
Danke.
Was für ein Mensch muss es sein, der sich eine solche Kunst in einen repräsentativen Raum seinem Büro hängt? Derjenige, der sich damit identifiziert, kann zeigen, ich bin überlegen, ich bin souverän, ich habe zu Recht auch diese Machtposition inne.
Mit dem Rücken zur Kunst.
Sieht man Politiker in ihren Büros sitzen, dann prangt fast immer Kunst im Hintergrund. Wobei das Interessante ist, um welche Art von Kunst es sich handelt. Denn es ist ja schon ein Statement, ob da ein Gemälde von Markus Lüpertz im Kanzleramt hängt, wie seinerzeit bei Gerhard Schröder, oder ein heftig umstrittener und später abgehängter Emil Nolde, wie bei Angela Merkel. In unserer Reihe mit dem Rücken zur Kunst haben wir uns in Fazit angeschaut, was sich Politiker für Kunst ins Büro hängen, und inspiriert dazu hat uns der Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich mit seinem gleichnamigen Buch. Und mit ihm bin ich jetzt verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Herr Ulrich.
Guten Abend, Frau Gerg.
Haben Sie selbst eigentlich, während wir jetzt telefonieren, in Ihrem Büro auch was hinter Ihrem Rücken hängen?
Ich habe viel einfallsloser als Autor und Kulturwissenschaftler einfach eine Bücherwand hinter meinem Schreibtisch.
Und wenn Sie jetzt Politiker wären, was würden Sie sich aufhängen?
Oh, das ist eine gute Frage. Es ist so fern für mich, diese Option, Politiker zu sein, dass ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Aber sagen wir mal so, ich verfolge dieses Thema, was Politikerinnen und Politiker sich so als Wandschmuck wählen, doch schon etwas länger und stelle da gewisse Veränderungen auch fest. Und wenn man also heute vor dieser Entscheidung steht, als vielleicht auch noch jüngerer Politiker, Politikerin wird man vermutlich ganz andere Optionen haben als noch vor 20, 25 Jahren, als dieses Statussymbol moderne Kunst noch relativ neu war und damit aber vielleicht auch noch ein bisschen aufregender, ein bisschen provokanter war. Und als natürlich auch ja viel mehr davon abhing, wie jetzt vielleicht so ein Büro ausgestattet ist, weil das war dann der offizielle Ort für Fototermine. Das war vielleicht auch eine der wenigen Gelegenheiten, überhaupt zu signalisieren, wie man gesehen werden möchte. Heute haben so viele Politikerinnen und Politiker Social-Media-Accounts und können sehr viel besser selber auch bestimmen und sehr viel so ein kleinteiliger auch bestimmen, welches Image von ihnen in die Öffentlichkeit kommen soll. Und deshalb hat vielleicht auch so eine relativ starke Geste wie Kunst im Hintergrund eines Büros gar nicht mehr die Bedeutung, die es lange Zeit hatte.
Also wenn wir in unserer Reihe, fand ich ja ganz interessant, dass jetzt zum Beispiel, um mal einen rauszugreifen, Philipp Amthor, der hängt sich dann zwar schon Helmut Kohl Porträts auf, aber eben auch was von Banksy. Aber dass der da unbewusst irgendwas mit erzählen will, sagen Sie, ist nahezu ausgeschlossen, weil das ganz klar auch was zeigen soll.
Nein, der will natürlich was erzählen damit und hat es, glaube ich, auch in dem Interview mit Ihnen ja schön deutlich gemacht, warum er ein Banksy-Motiv nimmt, was so ein bisschen eine Parodie auf den Parlamentarismus ist, wo nur noch Schimpansen im englischen Unterhaus sitzen und wo sich vielleicht gerade auch so ein jüngerer Politiker nochmal so ganz cool ironisch geben kann, indem er sich so ein Motiv wählt. Andererseits das aber wieder konterkariert mit recht pathetischen Helmut-Kohl-Fotografien, die dann doch auch wieder den konservativen Politiker sorgen zum Ausdruck bringen. Also da wird schon deutlich, dass jemand sehr bewusst auch sich zu inszenieren versteht. Aber das sind vielleicht auch jetzt alles nicht solche Kunstwerke, die im selben Maße fotogen sind, wie das vor 20, 25 Jahren sehr oft üblich war, wo man großformatige, oft sehr abstrakte, sehr grelle, sehr gestische Gemälde bevorzugt hat, die schon so ein Hingucker waren, wenn man das Foto gesehen hat, wo man auch gleich dachte, boah, was ist das für ein Kraftmensch, der sich damit so heftiger, lauter, modernistischer Kunst umgibt. Und das hat sofort so einen richtigen Wumms-Effekt gehabt. Und das, glaube ich, haben heute ganz wenige Inszenierungen. Mir fiel auch auf, jetzt, als ich die verfolgt habe, sagen doch sehr viele Politikerinnen und Politiker legen Wert darauf, dass die Kunst in ihrem Büro was zu tun hat mit dem Bundesland, aus dem sie stammen.
Das ist mir auch aufgefallen, ja, Armin Laschet mit seinem rheinischen Wolkenbild.
Genau, Armin Laschet ist oder Anke Rehlinger ist oder, also das war bei vielen der Fall. Und das, glaube ich, wäre vor 20, 25 Jahren auch noch nicht so gewesen. Da ging es nicht so sehr darum, Kunst zu zeigen, mit der man sich so erkennbar identifiziert, sondern auch Kunst zu zeigen, mit der man demonstrieren kann, dass man sich auch da ja was zutraut, sich selbst herausfordert, sich was Anstrengendes auch zumutet im Büro, was jetzt nicht gefällig ist, wo jetzt viele vielleicht sagen würden, oh, mir käme das nicht ins eigene Wohnzimmer oder ins eigene Büro, so was Grelles und Lautes. Und gerade damit aber konnten vielleicht Politikerinnen und Politiker, meist Politiker, also vor 20, 25 Jahren war das ja doch noch sehr eine männliche Welt, konnten eben auch ja schön demonstrieren, dass sie eben auch richtig harte Typen sind sozusagen. Also es hat oft auch, gerade in dieser Frühzeit von moderner Kunst als Statussymbol, oft ein bisschen was Machohaftes auch an sich gehabt. Sondern die Wahl, nimmt man die Zigarre oder nimmt man die moderne Kunst als Machtaccessoire, mit dem man sich präsentieren möchte. Und beides, glaube ich, ist heute nicht mehr so cool.
Es gibt ja auch ganz seltene Fälle, wo hohe Politiker auch selbst Künstler sind. Mir war Edi Rama eingefallen, der albanische Präsident, der soll seine eigenen Zeichnungen im Büro hängen haben. Das gibt's aber eher selten, oder?
Das ist, glaube ich, schon sehr selten. Was man halt vielleicht schon hatte, ist immer wieder Politiker, die eine hohe Affinität auch vielleicht so einen künstlerischen Strategien aufgewiesen haben, sich selber vielleicht auch ein bisschen so avantgardistisch gesehen haben, sondern die auch mal was umstürzen können, die sich nicht an Regeln halten wollen, die unkonventionell sein wollen. Oder auch Politiker, die enge Freundschaften zu Künstlern gepflegt haben. Also Guido Westerwelle zu Norbert Bisky zum Beispiel oder Gerhard Schröder zu Jörg Immendorf oder, Sie haben es ja schon angesprochen, auch zu Markus Lüpertz etwa. Wo ja auch in dem so eine Freundschaft dann auch in den Medien kolportiert wird, signalisiert wird, da gibt es so eine Wesensverwandtschaft zwischen dem Künstler und dem Politiker. Und das schmückt ja im Grunde den Politiker auch nochmal ganz gut, wenn so eine Nähe signalisiert wird.
Aber sonst würden Sie schon sagen, dass in der Zeit, seit Sie dieses Buch geschrieben haben mit dem Rücken zur Kunst, sich das doch ein bisschen so eben auf die Social-Media-Kanäle verlagert hat, was sonst können Politiker damit aussagen wollten?
Würde ich schon sagen, also da hat sich viel verlagert und so ein Imagepolitik geschieht heute eben sehr viel so ein kleinteiliger und so mehr von Tag zu Tag bei sehr vielen, die das überhaupt betreiben und hängt nicht mehr so an der einen Entscheidung, welches Bild wird jetzt zu Beginn einer Amtszeit gewählt, die dann fast, fast schon so symbolhaft oder leitmotivisch wirken muss über dann vielleicht 4 oder mehr Jahre hinweg. Das war vor 20, 25 Jahren noch ein sehr starkes Motiv, so kam ich, das habe damals ja auch drauf, mich näher damit zu beschäftigen und dieses Buch zu schreiben. Wenn ich sagen, heute vor der Fragestunde schreibt man ein Buch, wie Politiker Imagepolitik betreiben, dann glaube ich, würde ich mir doch sehr viel mehr Instagram-Accounts anschauen oder TikTok-Accounts anschauen und die Büros würden dabei nur noch eine untergeordnete Rolle spielen.
Na, da können wir ja froh sein, dass es Ihr Buch schon gibt, Wolfgang Ulrich. Vielen Dank für dieses Gespräch zum Abschluss unserer Fazitreihe mit dem Rücken zur Kunst und zu diesem Titel haben wir uns von Wolfgang Ulrichs Buch inspirieren lassen. Das ist beim Wagenbach Verlag erschienen und unsere gesamte Reihe, die können Sie in der Deutschlandfunk Audiothek hören.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von Frederik Wirwig.
Der Londoner Zoo hat ein Kunstwerk des britischen Künstlers Banksy abgebaut und durch eine Kopie ersetzt. Das Bild zeigt, wie ein Gorilla den Rollladen hochhebt und scheinbar andere Tiere freilässt. Das Kunstwerk war vergangene Woche aufgetaucht. Es war das 9. und vorerst letzte der Serie, die Banksy auf Instagram veröffentlicht hatte. Der Zoo hatte den Schritt auf der Plattform X angekündigt. Auf einem Hinweisschild stand, das Kunstwerk sei aus der Öffentlichkeit entfernt worden, um es zu bewahren und den Eingang wieder voll nutzen zu können. Der anonyme Künstler Banksy hatte 9 Tierbilder enthüllt, etwa einen Steinbock, 3 Affen und 2 Pelikane an der Fassade eines Fish-and-Chips-Ladens. Die Kunst im öffentlichen Raum ist allerdings anfällig für Vandalismus und Diebstahl. Ein maskierter Mann beschmierte das Bild eines Nashorns nur wenige Stunden nach der Enthüllung. Unbekannte montierten auch eine Satellitenschüssel mit einem heulenden Wolf ab. Archäologen haben im Wörlitzer Park im Landkreis Wittenberg mehrere Grabhügel entdeckt. Groß angelegte geophysikalische Untersuchungen ergaben allerdings ein sehr junges Entstehungsdatum, um 1800, so Archäologin Knoll vom Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie in Halle. Die miniaturisierten Nachbauten wurden als künstlich historisierende Details in den Park integriert und dienten wohl ihrem Schöpfer, dem Fürsten Franz von Anhalt-Dessau, als Inszenierung seiner eigenen Ahnen. Der Wörlitzer Park ist Teil des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs und UNESCO-Welterbestätte. Er ist bekannt für seine architektonischen Kopien der klassischen Antike. Nach dem Brand eines Riesenrads auf dem Highfield-Festival nahe Leipzig suchen Ermittler der Kriminalpolizei weiter nach der Ursache. Ersten Erkenntnissen zufolge waren gestern Abend zunächst Materialien unterhalb des Riesenrads in Brand geraten. Die Flammen griffen dann auf 2 Gondeln über. Lukas Görlach.
Noch am Abend seien 65 Personen ärztlich versorgt worden, davon seien 16 Personen zur weiteren medizinischen Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden. Unter ihnen 4 Menschen mit Brandverletzungen und eine Person mit einer Sturzverletzung. In einem lebensbedrohlichen Zustand habe sich niemand befunden, so die Polizei weiter. Besucherinnen und Besucher des Festivals berichteten von starkem Rauchgeruch und Rauchwolken. Die Feuerwehr konnte den Brand noch am Abend löschen. Der Brandort wurde abgesperrt. Das von rund 30.000 Gästen besuchte Rock- und Pop-Festival am Störmthaler See wurde für rund 2 Stunden unterbrochen. Anschließend ging die Veranstaltung weiter.
Zu dem Festival waren etwa 30.000 Musikfans angereist, um Auftritte von Künstlern wie Peter Fox und Crow zu sehen. Er wurde von der Herbert Johnson Hat Company in London hergestellt und besteht aus zobelfarbenem Kaninchenfilz. Der braune Filz-Fedora, den der Schauspieler Harrison Ford im 2. Teil der Indiana-Jones-Filme trug. Nun wurde der Hut aus Indiana Jones und der Tempel des Todes für 630.000 US-Dollar versteigert, wie das Film- und TV-Memorabilienunternehmen Prop Store mitgeteilt hat. Zu den weiteren verkauften Gegenständen gehören ein weißer Helm eines imperialen Spähers aus dem Film Die Rückkehr der Jedi-Ritter, der für $315.000 versteigert wurde, und ein Geisterkostüm, das von den Stars des Films Scream getragen wurde und $270.900 erzielte.
Eichen, Birken und Buchen auf unsere Bäume und den wunderbaren Wald sind wir seit jeher hierzulande stolz, nicht nur im Zeitalter der Romantik. Und tatsächlich gibt es ja auch, gerade wenn es im Sommer so heiß wird wie gerade, kaum etwas Schöneres, als sich im Schatten alter Bäume zu tummeln. Aber gerade die eben genannten Bäume leiden extrem unter dem Klimawandel und deshalb wird schon länger damit experimentiert, andere Sorten wie zum Beispiel Ginkgo oder Esskastanie bei uns anzusiedeln. Etwa in der Branitzer Baumuniversität, die 1846 von Fürst Hermann von Pückler-Muskau gegründet worden war und die 2011 dort wieder begründet wurde. Im September beginnt nun ein neuer Bauabschnitt und da wollen wir mal genauer hinschauen. Zusammen mit meinem Kollegen Hans von Trotha, Gartenhistoriker, Autor vieler Bücher. Zuletzt ist bei Wagenbach der französische Garten von ihm erschienen. Baumschule, das habe ich ja schon immer mal gehört, aber eine Universität für Bäume, das war mir neu. Was ist denn das genau?
Ja, das liegt daran, dass Fürst Pückler in Branitz in relativ hohem Alter angefangen hat, einen großartigen Landschaftsgarten einzurichten, ein absolutes Meisterwerk der romantischen Gartenkunst, nachdem er in Bad Muskau schon einen sehr großen Landschaftsgarten angelegt hatte, der ihn in die Pleite geführt hat. Deswegen ist er umgezogen nach Branitz und fing da gleich wieder an. Und er ist dazu übergegangen, schon relativ hochgezüchtete, charaktervolle Bäume zu verpflanzen und die für seinen Park heranzuzüchten, und hat dann selber gesagt, man müsste eine Baumuniversität gründen für ältere Bäume. Das hat er getan, um seinen Park damit zu bestücken. Und bis 1945 hat sie gegeben, 2011 wurde sie wiederbelebt und jetzt wird sie eben in einer neuen Weise mit einem zukunftsweisenden Projekt noch einmal wiederbelebt. Und es ist tatsächlich, ja, wie es klingt. Eine Universität für Bäume, das heißt das Heranziehen von jungen Erwachsenen statt ganz jungen, um einen schnelleren Effekt zu haben.
Und wie bedeutend ist denn diese Baumuniversität da in Branitz?
Die Baumuniversität ist tatsächlich damals schon ein wegweisendes Projekt gewesen und ist jetzt wieder. Und dazu muss man aber vielleicht noch einen Schritt weiter zurückgehen. Branitz selber. Branitz selber ist einer der bedeutendsten deutschen Gärten des 19. Jahrhunderts. In einer von sich aus wenig reizvollen Landschaft hat Pückler in relativ kurzer Zeit ein wahres Paradies geschaffen, mit Hügeln, mit Gewässern und mit etwa 30.000 Bäumen. Und mit seinem Grabmal, das ist eine Pyramide, eine bewachsene, mit Pflanzen bewachsene Pyramide in einem künstlichen See, also ein fantastisches Landschaftskunstwerk. Die Baumuniversität war tatsächlich die Ressource, um diesen Park mit Bäumen zu versorgen. Und Branitz ist früh dazu übergegangen, das wiederzubeleben, weil alle historischen Gärten haben ein großes Problem. Bäume sterben nach 150, 200, 300 Jahren und die großen Gartenkunstwerke sind 150, 200, 300 Jahre alt. Also gibt es schon seit vielen Jahren die Überlegung, wie man diese sterbenden Bäume ersetzt. Es ist gar nicht so einfach. Man kann ja nicht einfach an die Stelle eines Baumes einen anderen Baum setzen. Und da ist man in Branitz früh dazu übergegangen, diese Idee der Baumuniversität wiederzubeleben. Und jetzt geht es darum, dass der Klimawandel und die neue Situation neue Herausforderungen an die Baumuniversität stellen.
Das heißt, da wird auch richtig getestet, habe ich auch gelesen, ob es irgendwie quasi möglich ist, Bäume irgendwie umzugestalten oder eben auch andere Arten auszuprobieren, oder was wird da gemacht?
Genau, also die neue Generation der Baumuniversität ist nicht einfach, dass dort eine Baumschule, eine avancierte Baumschule ist, wie das früher war, sondern tatsächlich ist das jetzt überführt worden in ein Projekt im Rahmen eines größeren Forschungs- und auch Handlungsprojekt unter dem Motto historische Gärten im Klimawandel. Denn der Klimawandel setzt historischen Gärten massiv zu, kann man sich ja sehr leicht vorstellen. Und die Frage ist jetzt, wie man überhaupt solche Gärten in ihrem Pflanzenbestand erhalten kann. Und die Baumuniversität, die neue Baumuniversität, wie sie sich nennt, in Branitz, Er setzt sich eben zum Ziel, herauszufinden, wie kann man Bäume resilienter machen für den Klimawandel? Was für alternative Baumarten kann man womöglich pflanzen, wenn die, die jetzt sind, dem nicht mehr standhalten können? Und welche anderen Möglichkeiten es gibt, im Klimawandel mit dieser Herausforderung umzugehen? Und das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Idee, weil da verschiedene Ansätze und verschiedene Vorgehensweisen zusammengeführt werden zu einem wirklich wichtigen zukunftsweisenden Projekt.
Und das sind also so historische Gärten auch der richtige Platz dafür, weil man könnte sich ja auch denken, ja, muss das unbedingt sein, gerade da so viel Geld und Energie zu investieren, aber das sind ja offenbar richtig gute Experimentierfelder.
Genau, das ist der Punkt. Also ich habe mich ja sehr viel mit historischen Gärten beschäftigt und ich bin der Meinung, genau das soll man tun. Denn die historischen Gärten waren in dem Moment, in dem sie entstanden sind, deswegen erinnern wir uns noch an sie, das Modernste, was es gab. Technisch, ästhetisch, gesellschaftlich, in jeder Hinsicht. Und von diesen Projekten können wir unglaublich viel lernen, wie man mit den Herausforderungen, die die Natur uns stellt und die wir an die Natur stellen, umgeht. Und die Wiederbelebung dieser Idee von 1846 von Fürst Pückler jetzt unter dem Druck des Klimawandels ist ja ein fantastisches Beispiel dafür, wie das ganz konkret funktioniert. Und ich glaube, da ist in sehr vielen historischen Gärten in Deutschland und Europa liegt da noch unglaublich viel Potenzial brach, das wir noch heben können und die Zeit drängt.
Also würde dem Fürsten Pückler die neue Baumuniversität gefallen?
Ganz bestimmt, da bin ich ganz sicher.
Hans von Trotha, vielen Dank für dieses Gespräch über die Branitzer Baumuniversität und die Bäume der Zukunft bzw. die Zukunft der Bäume. Dankeschön. Boomer, Millennials oder Generation Z, hinter diesen Schlagworten steckt der Versuch zu erfassen, was bestimmte Altersgruppen geprägt hat und welche Werte oder Vorlieben sie teilen. Spannend wird es dann, wenn Vertreter einer Generation sich selbst äußern, etwa mittels Kunst, und dann womöglich doch auch noch ganz andere Aspekte sich zeigen. Was die Generation Z bewegt, das kann man jetzt im Potsdamer Schloss Sacro sehen. Gegen den Strich heißt die Ausstellung, die Michael M. Toss und Dietmar Peikert für den Verein Ars Sacro kuratiert haben. Und mit Dietmar Peikert bin ich jetzt verbunden. Hallo, guten Abend, Herr Peikert.
Einen schönen guten Abend, Frau Gerg.
Ich schätze mal einfach so, dass Sie wie ich eher zur Generation Boomer oder Generation X gehören. Was hat Sie denn daran gereizt, sich mit dieser Generation Z auseinanderzusetzen?
Wie das häufig bei solchen Dingen so ist, ist das Thema uns eigentlich zugelaufen. Die Idee war, eine Ausstellung im Schloss Sacro für diesen Sommer zu konzipieren, wo wir junge Künstler zeigen. Wir haben dann sehr schnell gemerkt, dass die, die wir als Auswahl gefunden haben, die eine besonders hohe Qualität hatten, dann tatsächlich dieser Generation angehörten.
Und Sie haben ja ziemlich viele eingeladen. 140 Kunstwerke von Künstlerinnen und Künstlern aus 11 Nationen sind da zu sehen. Was haben Sie da für Leute ausgesucht?
Es ist so ein Projekt, was, wenn es einmal ins Laufen gekommen ist, nicht wieder aufzuhalten war. Also wir sind dann doch an viele Netzwerke gekommen, die dazu geführt haben, dass man uns zugerufen hat, schaut mal dort und schaut mal dort. Insofern sind wir bei 22 Künstlern aus 11 Nationen gelandet. Das Spannende, was wir frühzeitig erkannt haben, ist das, dass diese Generation ja erstmals weltweit umspannend miteinander verbunden ist über die digitalen Medien. Und interessant war für uns natürlich, welche Zusammenhänge ergeben sich dadurch in der Kunst, die an völlig verschiedenen Orten der Welt eigentlich in die gleiche Richtung gehen.
Und was sind das für Zusammenhänge oder Themen? Haben Sie da was beobachtet, was sich quasi so ein bisschen durchzieht?
Es gibt sehr viele Themen. Ein spannendes Thema ist zum Beispiel die Darstellung als Selbstporträt. Also ein Großteil der Künstler porträtiert sich sehr gern selbst. Man sieht hier eigentlich so einen Brückenschlag zu dem Selfie, was natürlich dieser Generation sehr geläufig ist und auch häufig zum Einsatz kommt. Da gibt es dann eine Rückwendung allerdings zu ganz klassischen Kunstausdrucksformen wie der Malerei oder der Bildhauerei, womit man dann eigentlich so den inneren Ausdruck vermittelt, der ansonsten ja mit dem Handy vonstatten geht.
Ich wollte gerade sagen, man verbindet ja mit der Generation Z auch so eher die kurze Aufmerksamkeitsspanne, eben die Selbstbespiegelung haben Sie schon so ein bisschen angespielt. Ist das denn auch sichtbar, dass das so eine Digital Natives Generation ist?
Also das ist auf jeden Fall sichtbar. Die arbeiten im Vorfeld, bis ihre Arbeiten entstehen, schon viel. mit digitalen Dingen. Also beispielsweise gibt es Künstler, die mit Handyfotos arbeiten oder auch mit Videosequenzen, die sie dann stoppen oder aufzeichnen und dann diese Dinge, wenn sie aus ihrer Sicht das richtige Sujet gefunden haben, dann in haptischen Formen umsetzen, meistens mit klassischer Malerei. Es ist also wirklich auch eine Generation, wo auf einmal wieder ganz viel Malerei da ist. Wir haben auch praktisch fast keine Vertreter gefunden, die mit digitaler Kunst unterwegs sind.
Also ästhetisch eigentlich alles da. Wie kommt denn eigentlich die Politik oder die Gesellschaftskritik bei dieser Generation vor?
Das ist eine interessante Frage. Vorherige Künstlergenerationen haben sich ja sehr stark mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Also man hat bei der Generation Z doch eher den Eindruck, dass die Vertreter sich doch in ihrem ganz kleinen Rahmen bewegen, wie in einem Schutzraum. Das, was sie darstellen, sind dann eher Spiegelungen an ihren eigenen Gesichtern oder an ihrer Körperhaltung, dass man vermittelt bekommt, da ist eine äußere Störung da, man kann sie nicht benennen, sie wird nicht dargestellt. Man setzt sich eigentlich auch mit sozialkritischen Dingen nicht mehr frontal auseinander. Also die Dinge sind irgendwo doch immer auf die eigene Künstlerpersönlichkeit bezogen.
Und können Sie uns mal was beschreiben, vielleicht auch was, was Sie besonders beeindruckt oder überrascht hat?
Es gibt da sehr viele Dinge. Also es gibt jetzt gar nichts, was so direkt im Vordergrund steht. Also jeder Einzelne reflektiert da subtil seine eigene Welt um sich herum. Und es sind also wirklich so emotionale Wahrnehmungen, die man hat. Nichts wird da vordergründig gezeigt. Das macht die Sache eigentlich so spannend und auch für den Besucher zu einer kleinen Entdeckungsreise. Also auch beispielsweise, was die psychische Befindlichkeit anbelangt. In dieser Generation ist es ja kein Tabuthema mehr, sich mit psychogenen Themen und mit Introspektion und mit dem Beschäftigen der Psychopathologie auseinanderzusetzen. Und auch diese Dinge fließen sehr subtil in die Bilder ein und die gilt es zu entdecken und herauszufinden. Jeder reagiert da sicherlich anders drauf.
Also auf jeden Fall mal einen Ausflug nach Sacro machen und sich das selbst anschauen, Dietmar
das
Peigert.
Können wir nur empfehlen. Ja.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Und die Ausstellung Gegen den Strich, die Generation Z in der Kunst, ist ab sofort in Schloss Sacro in Potsdam zu sehen bis zum 20. Oktober. Sommerzeit ist ja Festivalzeit und viele dieser Großereignisse gehen an glamourösen Schauplätzen wie Salzburg, Bregenz oder Avignon über die Bühne. In Erfurt ist jetzt zu den eher repräsentativen Domstufenfestspielen ein neues Event dazugekommen und das nennt sich Plattenstufenfestspiele und findet nicht in der pittoresken Innenstadt statt, sondern in einem Neubaugebiet im Norden Erfurts. Matthias Dell hat das viertägige Festival für uns besucht.
Es braucht nicht viel für einen idealen Ort, wie dieser Brunnen im Sommer einer ist. Eine kreisrunde Fläche, 12 Düsen im Boden und aus denen schießt das Wasser in hohem Bogen zur Freude der Kinder. Der Brunnen liegt am Platz der Völkerfreundschaft im Ried, einem ab 1969 errichteten Neubaugebiet im Norden Erfurts. Und das Wasser spritzt auch, wenn davor die Plattenstufenfestspiele stattfinden, wie in den vergangenen Tagen.
Wir können leider den Brunnen nicht ausstellen. Es tut mir total leid, wir haben mit 15 Ämtern gesprochen. Aber das ging dann leider nicht heute.
Erklärt Festivalleiterin Annika Happig vor der Lesung von Annette Kröschner, Peggy Mädler und Wenke Seemann. Das Buch der drei trägt den programmatischen Titel »Drei ostdeutsche Frauen betrinken sich und gründen den idealen Staat«. Und darin geht es auch um Ostfrauenbilder in alten Magazinen.
Und ich muss sagen, in den 70ern überhaupt und in den frühen 80ern gab es hier ein paar wirklich schöne Kurzhaarschnitte. Wäre die Mauer 1979 gefallen, hätten die Ostdeutschen so viel besser in den Geschichtsbüchern ausgesehen.
Die Lesung mit DDR-Bowle aus Westkonservenobst ist eine ostdeutsche Popkulturerzählung, die Identität stiftet über Begriffe wie DSF-Beitrag und zugleich ein Nachdenken über gesellschaftliche Widersprüche. Ein Selbstläufer vor den gut 100 Leuten. Aber so leicht ist das mit der Kulturvermittlung hier nicht, sagt Annika Happig.
Wir arbeiten ganz eng mit den Sozialarbeiterinnen hier im Quartier zusammen. Und das ist unser Door-Opener zu den Menschen hier. Und würden wir das nicht machen, dann würden wir wie ein Alien sein, das hier landet.
Deshalb sind in 4 Tagen Festival 2,5 Wochen Wellness- und Demokratie-Oase vorausgegangen. Ein Container am Platz, kreative Sozialarbeit.
Am Anfang standen alle noch so weit weg, aber mittlerweile kommen die Leute auf den Platz, die Kinder stürmen schon in den Container rein und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Und wir haben bis jetzt 600 Leute erreicht in 2,5 Wochen.
Präsenz ist das eine, niedrigschwellige Angebote das andere. Wie der Grand Beauty Salon von Frauke Frech, in dem geflüchtete Menschen auf Spendenbasis tätig werden.
Haare schneiden, Massagen, Make-up und tolle Nail-Looks. Und es geht darum, dass Menschen einfach zusammen erleben können, wie wir uns miteinander ergänzen und sich einfach Erfahrungen gegen Vorurteile stellen und dadurch einfach wieder auch ein neuer Blick auf die Realität auf der Straße entstehen kann.
Bei Anwohnerin Elvira Busse geht die Idee auf, mit abgewandeltem Goethe-Zitat.
Nur wer die Neugier kennt, weiß, was ich leide. Wenn ich das jetzt nicht alles so mitkriege, gell, habe ich Probleme, das zu erfahren, was der andere jetzt denkt.
Der Besuch im Grand Beauty Salon unter freiem Himmel war wie gemacht für die Rentnerin im Rollstuhl.
Ich habe Probleme, beim Friseur reinzukommen. Und dann für 40 Euro mal einen Schnitt ist mir zu teuer für meine Rente. Das wäre einmal im Jahr, wo ich dann zusammensparen müsste, das lohnt sich nicht.
Was auch gut funktioniert, die Western-Show-Parodie des Rumpel-Pumpel-Theater am frühen Freitagabend. Eine Art Kindertheater für Erwachsene, 200 Leute, Kulturvolk und Anwohnende munter gemischt. Besucher Andreas Rassloff.
Das Theaterstück war lustig, war ein bisschen eigentümlich, aber war doch sehr, sehr lustig. Kostet keinen Eintritt, es ist eine schöne Aktion, dass hier die Leute im Stadtviertel sich vielleicht mal zusammenfinden. Also ist eine ganz tolle Sache.
Zur Kunst im öffentlichen Raum gehört bei den Plattenstufenfestspielen aber auch, dass die Stadtreinigung kommt, wenn das Theater läuft. Oder sich andere Dienstleister ihren Weg bahnen. Annika Happig.
Wir sind hier wie die Feuerwehr. Wenn dann der Blutkonservenkurier kommt, was ja total wichtig ist und relevant und einen fetten Kompressor anhat, und dann findet da Theater statt. Das ist das, womit wir dann im öffentlichen Raum, ne, als Theaterschaffende mit umgehen. Ach, es ist eigentlich schön. Der LOL des Tages. Echt, wirklich.
Schöner wäre nur Verstetigung. Happig hat das Festival in diesem Jahr mit kleinem Team und wenig Geld gestemmt. Der Wunsch fürs nächste Jahr?
Gebt doch diesem Festival einfach 50.000 Euro und dann können wir das vervielfachen. Ich brauche doch eine gesicherte Kofinanzierung, um die Bundesmittel auch zu bekommen. Die Menschen hier, die setzen ja Hoffnung auch in uns. Ja? Wenn die merken, ach, da ist mal wieder jemand und da kommt mal wieder was, dann fragen die uns, kommt ihr wieder? Ach, sowas müsste es mehr geben. Und stell dir mal vor, wir kommen dann nicht mehr wieder. Ja? Dann bestätigen wir alles. Alles, was sie jetzt politisch auch frustriert. Alles. Und das möchte ich natürlich nicht.
Matthias Dell war beim ersten Erfurter Plattenstufenfestival. Und was die Kulturwelt ansonsten beschäftigt, weiß Florian Werner.
Über Tote soll man bekanntlich nichts Schlechtes sagen. Die meisten Nachrufe auf den Schauspieler Alain Delon loben denn auch zunächst vor allem dessen außerordentliche Schönheit, Nonchalance und Schweigsamkeit. Cosima Lutz etwa liefert in der Welt eine ausführliche Analyse der paradoxen Spannung, die im Gesicht der Leinwandlegende erahnbar gewesen sei. Die geschwungene, aber erfrorene Linie des Mundes widersprach dem Zug um die Augen mit ihrer leicht unausgeschlafenen Verweintheit. Zornesfalten, noch unverbindlich, standen abweisend darüber, immer aber auch die leise Möglichkeit eines sich Aufhellens. So säte Delon eine vibrierende Hoffnung, ein Auflauern, ob nicht aus der akkurat gemeißelten Kühle doch noch etwas Samtiges hervorbrechen könnte. Auch Jürgen Kaube würdigt den Verstorbenen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zuvorderst als Virtuose der verschwiegen verrätselten Oberfläche. Die Regisseure zeigten Delon, als wären Nahaufnahmen seiner leuchtenden Augen, wohlgeformten Brauen und perfekten Gesten selbst eine Werbung für den Film. Mitunter sagt Delon minutenlang gar nichts, während die Kamera an ihm entlang streicht, als wäre das Aussage genug. Ein Moment von seiner Attraktivität war, dass er dem Zuschauer zur Illusion verhalf, man müsse nicht arbeiten. Nur die Taz mag nicht so recht in den Chor der schwärmenden Nachrufe einstimmen. Schön war er, in dem Punkt herrscht Einstimmigkeit, gesteht Rudolf Balmer dort ein, hebt dann aber vor allem Alain Delons Homophobie, seine Frauenfeindlichkeit sowie seine Nähe zur extremen Rechten hervor. Zu viel klingt heute in den Nachrufen nostalgisch, schreibt Balmer. Dabei ist Delon als Symbol, gelinde gesagt, passé. Ein sehr viel zeitgemäßeres Symbol stellt da Kamala Harris dar. Die amerikanische Präsidentschaftskandidatin könne viel von ihrer Vorgängerin Hillary Clinton lernen, meint Frauke Steffens in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und zwar vor allem von deren Fehlern. Clinton habe vor 8 Jahren das Klischee des Girl-Boss bespielt, also der erfolgreichen Frau im Hosenanzug. Harris bediene nun stattdessen das Klischee der Auntie. Frauke Steffens erklärt, Auntie ist mit Tantchen nicht richtig übersetzt, weil sich darin keine Verächtlichmachung findet. Im Gegenteil, in vielen Kulturen Amerikas bezeichnet das Wort eine ältere Verwandte, die sich an der Kindererziehung beteiligt und schon mal ihr Haus öffnet, wenn strauchelnde Angehörige Obdach benötigen. Sie gilt oft als Rückgrat der Gemeinschaft. Wohl eher kein Rückgrat der Gemeinschaft ist die Internetplattform Twitter oder X oder wie auch immer Elon Musk sie gerade nennt. Im Gegenteil, sie sei maßgeblich für die Ausschreitungen verantwortlich, die sich jüngst in Großbritannien ereigneten. Das meint zumindest der Schriftsteller John Niven in der Süddeutschen Zeitung. Die Plattform ist derart heruntergekommen, dass einen ein kurzer Blick in so ziemlich jede Timeline zu der Überzeugung gelangen lassen könnte, dass 90% der Menschheit schreiende rassistische Schläger sind. Aber natürlich ist das nicht die Menschheit, sondern eine von Elon Musk aufs fürchterlichste kuratierte Version der Menschheit. Und die andere, unkuratierte Version, ist gerade zu Zehntausenden in Großbritannien auf die Straße gegangen, um gegen Fremdenhass zu demonstrieren. Und sie kehrt zeitgleich Twitter in Scharen den Rücken und schränkt dadurch massiv den Werbewert der Plattform ein. Niven spottet, Musk droht jetzt sogar damit, Werbekunden zu verklagen, die ihn verlassen. Ich bin mir nicht sicher, wie das alles mit seinem Credo Meinungsfreiheit um jeden Preis, selbst wenn du der Satan bist, zusammenpasst. Aber egal. Viel Glück mit deinen Klagen, mein Freund.
Florian Werner mit dem Blick in die Feuilletons. Eine gute Nacht wünscht Andrea Gerg.